Wir dürfen wieder Gottes Wort aufschlagen und kommen heute zu Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3. Wir werden wahrscheinlich die ersten vier Verse hauptsächlich betrachten, aber wir wollen bis Vers 17 lesen. Kapitel 3, 1 bis 17. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen. In einem Leib. Und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Soweit Gottes Wort. Wir wollen noch zusammen den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr unser Gott, wir wollen aufschauen auf Jesus, den du zu deiner Rechten erhöht hast als Menschensohn. Durchbohrt. Als unseren Priester, als das Sühnopfer für unsere Sünden, als eingesetzt als unseren hohen Priester, der für uns bittet. Wir preisen dich für diese Erlösung. Du hast gesagt, dass du den Heiligen Geist ausgießen wirst und dass du ihn gibst um seines Namens willen. Und nun danken wir dir dafür. Und so bitten wir dich, dass du durch ihn unsere Augen öffnest für die Herrlichkeit dessen, was du erworben hast, für die Herrlichkeit Christi, für die Herrlichkeit der Erlösung, dass wir erkennen, was uns in Christus Jesus geschenkt ist. Wir bitten dich, wir brauchen deine Belehrung. Darum komm und belehre du uns, dass wir heute nicht vor Menschenwort stehen, sondern vor deinem Wort und hören, was du zu sagen hast. Du kannst die Hindernisse überwinden, du kannst unser Herz öffnen, du kannst uns belehren durch deinen Heiligen Geist, und darum bitten wir. Amen. Der Titel meiner Predigt heißt heute Strebe nach oben, wo Christus ist. Wir können auch sagen, schau nach oben, wo Christus ist. Aber schauen reicht nicht. Das Wort zeigt, dass wir nachstreben sollen, nach dem streben sollen, wo Christus ist. Das heißt, es soll ein inneres Ziel festlegen, eine Sehnsucht in uns wecken, eine Hingabe zu einem Ziel, das wir erreichen wollen. Aber es ist nicht nur ein Ziel, das vor uns liegt, sondern es beginnt jetzt und hier, dass wir nach oben schauen. Dass wir danach trachten, den zu erkennen, der im Himmel ist. Jetzt schon ihn höchstmöglich zu erkennen. Aber dann danach nach vorne zu schauen, um ihn zu erkennen, wie er ist. Johannes sagt es so, jetzt sind wir Kinder Gottes, sagt er. Wir wissen aber noch nicht, was wir sein werden. Paulus sagt den Gläubigen hier, Heilige und Geliebte, jetzt seid ihr Heilige und Geliebte. Wir wissen aber noch nicht, was wir sein werden. Natürlich werden wir Heilige und Geliebte nicht verlieren, aber was es bedeutet, ihn in seiner Herrlichkeit zu sehen, sagt Johannes dann weiter, indem er sagt, aber wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Nach dem Maß der Erkenntnis Christi werden wir verwandelt in ein und dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, was durch den Heiligen Geist geschieht. Nach dem Maß seiner Erkenntnis werden wir ihm gleich. Darum ist das das Allerwichtigste, das, was entscheidend ist für das ganze Leben. Und im Philipperbrief sehen wir, dass Paulus, der schon viele Jahre gläubig war, Missionar war, in der ganzen Welt überall das Evangelium verkündigte, dass er das nicht tat als jemand, der sagte, ich kenne das, jetzt müssen die anderen das kennenlernen, sondern dass er es tat als jemand, der sagte, Christus zu erkennen ist das Höchste, wonach ich mit aller Macht strebe. Das war, was ihn ausmachte. Und darum, lieber Freund, darum, lieber Mensch, darum, das musst du auch. Es ist das Höchste, Herrlichste, Beste, was du je erkennen kannst, nämlich Christus. Und so verkündigt er das Evangelium. Vieles von unserem Zeugnis würde sich ändern, wenn genau das unsere Grundlage ist, nämlich mein Streben, mein höchstes Streben ist, ihn zu erkennen und als der keine andere Leidenschaft, keine andere Sehnsucht hat, kein anderes Verlangen hat, dessen Leben geprägt ist von diesem Streben, lade ich die Menschen ein und sage, komm, hier ist Herrlichkeit. Hier ist Herrlichkeit. Wie der Andreas zu Nathanael kam und sagte, komm und sieh. Er sagte, komm und sieh, ich habe es gefunden. Komm und sieh, du wirst schon sehen. Ich kann nur untertreiben in dem, was ich sage. Wie herrlich er ist. Und das ist genau hier die Aufforderung dieses Textes. Er sagt hier, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Also schau auf Christus, ist auch mein erster Punkt, aber wir müssen hier noch ein paar Einschränkungen machen. Das heißt, wir müssen klären, wen er hier auffordert, genau das zu tun, auf Christus zu schauen. Und das macht er, indem er einen Bedingungssatz hier vorstellt. Er sagt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Das bedeutet, dass diese Aufforderung, das, wozu er hier die Leser des Textes auffordert, nämlich Jesus nach oben zu sehen, wo Christus ist, dass er dies nicht allen Menschen sagen kann. Er weiß, es gibt eine Voraussetzung, um überhaupt in der Lage zu sein, das zu tun, wozu er sie hier bittet oder dringlich auffordert. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Darauf hat er natürlich Bezug genommen an vielen Stellen, auch in diesem Brief. Wir wollen nur ein paar Stellen anschauen. Schaut in Kapitel 1, Vers 13 und 14. Kapitel 1, Vers 13 und 14 sagt er, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist schon etwas Besonderes. Diese Leute, die er anschreibt, die wussten, dass sie einst im Reich der Finsternis lebten, unter der Herrschaft Satans. Sie haben ihren Willen getan, ihre Gedanken vollbracht und merkten nicht, dass das die furchtbarste Fessel der Finsternis ist, Satans ist, um sie gefangen zu nehmen und gefangen zu halten für ihr eigenes Verderben. Aber er, Christus, kam, das ist hier das Besondere, er, Christus, kam und hat sie befreit aus der Herrschaft der Finsternis, aus der furchtbaren Tyrannei und Sklaverei der Sünde und in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Hier machen manche einen großen Fehler, sie sehen nicht, dass sie versetzt worden sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Erlösung ist für sie, Vergebung der Sünden zu haben, aber sie merken gar nicht, dass Erlösung nur dann eine wirkliche Erlösung ist, wenn es ein versetzt ist, ein versetzt worden ist in die Königsherrschaft des Herrn Jesus Christus, dem König aller Könige, dem, der uns liebt. Und das geht er weiter und sagt, dass davon spricht er nämlich in Vers 14, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Warst du einst unter der Herrschaft der Finsternis? Schaust du zurück in dein Leben und sagst, ja, einst war ich in der Finsternis, blind für meine Sünden und Übertretungen, blind für die Herrlichkeit des Herrn, blind für das, was Gott getan hat. Ich tat meinen Willen, meine Gedanken und meinte, dass das das Beste ist, was ich erwähle, was ich glaube, was gut ist, was mir gefällt. Schaut, wenn du immer noch so denkst, bist du noch unter der Herrschaft der Finsternis. Hier spricht er von denen, die sagen können, ich war unter der Herrschaft der Finsternis. Ich war einst dort. Und kannst du sagen, in ihm habe ich die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Sein Blut, die Vergießung seines Blutes, war notwendig für meine Erlösung. Er gab sein Blut, um mich zu erkaufen aus der Herrschaft der Finsternis. Es war für Christus nicht ein Fingerschnipsen, damit ich errettet würde, sondern es bedeutete für ihn, die Herrlichkeit des Vaters zu verlassen, Sündenbock zu werden, unter dem Zorn des Vaters zu sein, um sein Blut zu vergießen, damit ich erkauft würde. Vergebung der Sünden. In ihm habe ich Vergebung, Vergebung von all meiner Schuld, die zwischen mir und Gott steht. Das ist das Entscheidende. Schuld ist nicht einfach das, was mein Gewissen belastet. Das sind ein paar grobe Sachen und manche suchen nur die Befreiung davon, damit sie weiter für sich selbst leben, weiter und besser für sich selbst leben können. Das ist keine Erlösung, sondern die Schuld zwischen Gott und dem Menschen. Und der Mensch, der das erkennt, an dem zeigt sich das Werk des Heiligen Geistes, nämlich dass das Hauptproblem seine Sünde gegen Gott ist. Und die Erlösung besteht darin, die Freude besteht darin, Gott hat mir vergeben. Gott hat mir vergeben. Alle Schuld vergeben. In ihm haben wir die Vergebung durch sein Blut, die Vergebung unserer Sünden. Schaut Kapitel 2, Vers 9 und bis 15. Auch hier spricht er genau von dieser Erlösung und wendet sie weiter an bei den Kolossern. Er sagt zu ihnen, dass sie zu Christus gekommen sind, Vers 9. Ich lese das mal, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe heißt versetzt zu sein in das Reich dessen, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. In ihm bin ich zu einer Herrschaft gekommen, wo alles da ist, was ich brauche zu einem Leben und zu der Gottseligkeit und zu einer ewigen Hoffnung. Und dann zeigt er, was diese Errettung ausmacht. In ihm seid ihr, Vers 13, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. In ihm, mit ihm seid ihr begraben in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und noch einmal, er hat auch euch, die ihr tot wart. Ich war tot. Schaust du zurück und sagst, ich war tot? Was bedeutet es, tot zu sein? Genau das, wovon wir vorher sprachen, tot sein bedeutet tot, indem ich meinen Willen tat. Den Willen meiner Gedanken und der Gesinnung meines Herzens. Tot, weil ich nicht merkte, dass mein Leben vor Gott ist. Dass ich vor Gott stehe, um zu leben. Und dass alles, was ich tue, vor dem heiligen Angesicht Gottes ist und ich kein Bewusstsein davon habe, dass dieses Leben vor Gott entscheidend ist und nicht vor mir selbst. Dass es darauf ankommt, dass es ihm gefällt und hier mehren sich oder wird meine Sünde übermäßig groß. Und deswegen auch ihr, auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches. Mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Er zeigt hier, dass der Glaube an den Herrn Jesus dazu führt, zu einer Einheit mit Christus führt, dass sein Tod mein Tod ist. Siehst du den Tod Jesu als deinen Tod an? Schaust du und bekennst du, schaust du auf das Kreuz Christi, und siehst die Kreuzigung und die Hinrichtung des Sohnes Gottes und weißt du und sagst du, das ist meine Strafe, das ist meine Hinrichtung, hier sterbe ich, beziehungsweise hier bin ich gestorben, so schauen wir zurück. Das ist das, was er hier macht. Er sagt, schaut, das ist, was den Gläubigen ausmacht. Das große Werk Gottes, Jesaja 53 sagt es so, an wem ist das Werk Gottes offenbar geworden? Der sagt, jedoch an wem ist das Werk Gottes offenbar geworden? Der sagt, jedoch unsere Übertretungen, er hat sie getragen. Die Strafe lag auf ihm zu seinem Frieden. Was sagt der Gottlose? Der Gottlose sagt, kreuzige ihn. Im besten Sinne sagt er, ja, ein guter Märtyrer. Ein guter Mensch, der sterben musste. Aber er schaut nur auf Christus in einer Weise, dass ihm etwas geschehen ist, was vielleicht nicht sein sollte. Aber der Gläubige spricht, jedoch unsere Übertretungen, er hat sie getragen. Die Strafe lag auf ihm zu meinem Frieden, zu unserem Frieden. Durch seine Wunden ist mir Heilung widerfahren. Merkt ihr, das ist der Inhalt. Und der errettet von Gott errettet worden ist, für den ist das Kreuz Christi die höchste aller Herrlichkeiten Gottes hier, die Gott offenbart hat. Nämlich, dass Gott den Stellvertreter bestraft, damit wir um seines Namens willen recht gerechtfertigt werden und Frieden haben. Nur diese Leute werden hier angesprochen. Wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, dann schaut, in diesem Kontext hatte Paulus den Gläubigen geschrieben, mit in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Wer an Christus Jesus glaubt, ohne an die Auferstehung Jesu zu glauben, der ist noch in seinen Sünden. Die Bibel sagt, die Auferstehung Christi ist der Beweis Gottes, die Tatsache Gottes, dass es die Kraft Gottes ist, durch die ich ein neuer Mensch werde und dass diese Auferweckung meine Auferstehung garantiert, auch dann, wenn ich sterbe. Wenn ihr nun, und jetzt sehen wir den Bedingungssatz hier nochmal deutlich, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Schau auf Jesus. Ja, wenn du noch nicht errettet bist, dann musst du auch auf Jesus schauen, aber du kannst nicht in dieser Anweisung auf Jesus schauen, wie Paulus es hier den Gläubigen schreibt. Du musst auf Jesus sehen als den, den Gott hingestellt als Sühnopfer. Und er sagt dir, schau auf Jesus, um errettet zu werden. Schau nicht auf deine Werke. Kehr um von deinen Werken und komm zu dem Herrn Jesus Christus. Aber was sagt er hier den Gläubigen? Darauf müssen wir heute hier eingehen. Er sagt hier den Gläubigen, die errettet worden sind, suche, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wenn dies die Tatsache ist, dass du zurückblickst, weil du errettet worden bist, weil du zu Christus gekommen bist, weil du bekennst, dass er dein Herr und dein Erlöser ist, dass du zu seinem Reich gehörst, dann schau auf ihn. Dann schau auf ihn. Schau nach oben, sagt er. Und das wird hier zweimal wiederholt, wenn er hier sagt, trachtet nach dem, was droben ist. Vers 1, sucht das, was droben ist, trachtet nach dem, was droben ist. Merkt ihr, was er hier macht? Er sagt, dein Leben soll einen anderen Fokus bekommen. Wir haben heute den Fokus, ne? Wir schauen auf dem, was immer nach unten. Weil wir das Handy nicht so halten, sondern immer nach unten. Und wenn wir Rat suchen, dann ist es erst unser erster Ratgeber. KI muss uns Rat geben, muss uns Dinge erklären. Was sagt Google dazu, fragen wir. Paulus sagt, und das ist wirklich eine Gefahr für Christen, für uns. Es bestimmt uns viel zu sehr. Er sagt, schau nach oben. Schau nach oben. Aber schau nicht einfach nur die Wolken, auch darin kannst du Gottes Herrlichkeit sehen, aber schau in den Thronsaal Gottes hinein. Das kannst du nur durch den Heiligen Geist. Aber bitte Gott, strebe danach. Bitte, dass er deine Augen öffnet, dass er deinem ganzen Leben eine Ausrichtung gibt. Schau nach oben. Und zwar das, die Realität Gottes im Himmel. Warum ist diese Realität so entscheidend? Nun, weil Christus da ist. Das ist sein Thema. Weil Christus da ist. Du schaust in den herrlichen Thronsaal Gottes und wir wissen aus dem Alten Testament, dass manche der Propheten hineinschauten und sie konnten es nicht ertragen, dort hineinzuschauen. Und er sagt uns hier, aber jetzt schaut dort hinein und was siehst du da mitten im Thron? Du siehst den Menschensohn durchbohrt, Christus, den Mittler. Du siehst den, der dein Haupt ist. Du siehst den, in dessen Reich du nun bist. Du gehörst zu seinem Reich. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, du bist nicht mehr Kind dieses Reiches, dieser Erde, noch der Herrschaft der Finsternis, sondern du lebst hier als heiliges und geliebtes Kind dessen, der dort auf dem Thron sitzt. Das ist dein Haupt. Du bist Glied seines Leibes. Krieger in seinem Reich. Deswegen musst du zu dem hinschauen, von dem alles ausgeht, weil in ihm alles ist, was du brauchst, solange du hier auf der Erde bist und was du brauchst, um vollendet zu werden, bis er kommt. Deswegen schau nach oben. Und er fordert uns hier auf, wirklich dafür Sorge zu tragen, dass unser ganzes Leben bestimmt ist von dem, dass wir ihn sehen. Im Licht seines Angesichts wandeln wir, sagt der Psalmist. Und das bedeutet auch, dass du alles, was hier auf der Erde geschieht, von ihm aus beurteilst. Von der Tatsache der Erlösung beurteilst. Und es hat einen zweiten Bereich, auf den werden wir später eingehen. Von der Tatsache beurteilst, dass deine Erlösung, die du jetzt schon hast, die Vergebung der Schuld, die Rechtfertigung, die Gotteskindschaft, wo das Ziel hat, dort oben, auf dem Thron Gottes, zu seiner Rechten, vereint mit Christus, wo du ihn in seiner ganzen Herrlichkeit sehen sollst. Nun allgemein wollen wir es noch einmal konkretisieren. Was bedeutet es, nach dem zu streben, was oben ist? Wir werden das nachher noch im Text von Kolosser anschauen, wahrscheinlich nicht heute, aber kurz nur die, als allgemeine Zusammenfassung haben wir das zum Beispiel in Lukas 12. Da kommt einer zu Jesus und sagt, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Nun, dieser Mann war irgendwie gefangen von dieser Ungerechtigkeit zwischen ihm und seinem Bruder. Die Dinge dieser Welt, die Güter dieser Welt waren ihm wichtig. Und ich sage nicht, dass wir nicht diese Auseinandersetzung haben. Aber Jesus ist sehr weise, er kannte diesen Mann sehr gut und er wusste, was das Hauptproblem sein Hauptproblem war. Also er würde sagen, mein Hauptproblem ist die Ungerechtigkeit, unter der ich hier stehe. Mein Bruder hat irgendwie die Hebel in der Hand und er will das ganze Erbe für sich behalten. Ist das nicht gemein? Ist das nicht normal, wenn man sich darüber aufregt und sagt, das kann doch wohl nicht sein und jetzt suche ich Hilfe? Und wäre es nicht normal, dass meine Gebete jetzt davon erfüllt sind, dass der Herr mir hilft und mir Gerechtigkeit verschafft? Wie viele Gebete werden in diese Richtung zu Gott geschickt? Wir erwarten, dass Gott handelt, einschreitet und uns hilft. Und hat der Herr ihm geholfen? Offensichtlich nicht. Zumindest nicht so, wie er es gebetet hat. Aber er hat ihm wirklich geholfen. Er hat ihm grundlegend geholfen, von der Wurzel her geholfen. Weil er ihm zeigt, dass es um etwas anderes geht, um etwas Wichtigeres geht, als um das Erbe, das er hier auf der Erde haben sollte oder könnte. Und Jesus erzählt dann die Geschichte vom reichen Narren. Dieser Mann erzählte die Geschichte vom reichen Narren, nicht irgendwem, dem es da gut geht, sondern diesem Mann, der ein wirklich ernstes Problem hatte mit der Ungerechtigkeit dieser Welt. Und diese Christen, wie viele Christen heute auf der ganzen Welt, müssen genau diese Ungerechtigkeit erfahren, nämlich dass sie enteignet werden. Dass man ihre Rechte übergeht. Dass man gemein zu ihnen ist, niederträchtig. Dass sie Leid in der Familie haben, hingerichtet werden. Und da erzählt der Jesus die Geschichte, ich lese sie bitte zu Hause, ich will jetzt heute nur auf die Schlussfolgerung des Herrn Jesus kommen. Vers 30, er sagt zu ihm, also er spricht dann über den reichen Mann, der sich die Scheunen bauen will und zu seiner Seele sagen will, nun habe Ruhe, iss und trink, also eine falsche Ruhe mit Essen und Trinken. Gott aber sprach zu ihm, du Narr. Das bedeutet ganz einfach, dieser Mann, der zu Jesus kam und sagte, sorge dafür, dass mein Bruder das Erbe mit ihm teilt. Er sagt zu ihm, du bist ein Narr. Du bist ein Narr. Warum ist er ein Narr? Warum ist er töricht? Weil er vergisst, dass er sterben muss. Er wird alles verlassen, was er hier auf der Erde hat. Und jetzt Vers 21, der ist entscheidend. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt. Das Prinzip dieser Erde ist, was habe ich davon? Und dieses, was habe ich davon, kann ein bisschen längerfristig denken. Manche können es nicht, die können nur jetzt und in diesem Augenblick darüber nachdenken. Also was habe ich jetzt davon? Sie denken nicht mal dann darüber nach, was sie in einem Jahr oder in zwei Jahren davon haben, sondern nur jetzt und hier. Und der Herr sagt, du Narr, egal wie weit, also in diesem Leben, wie weit diese Perspektive ist, worauf kommt es an? Für sich selbst Schätze zu sammeln und nicht reich ist für Gott. Worauf kommt es an, dass du reich bist für Gott? Schau nach oben. Und es heißt einfach, schau danach, dass du reich bist für Gott. Dass dein Leben gefüllt ist mit den Dingen, die vor Gott wohlgefällig sind. Dass dein Leben voll ist mit den Dingen, die Gott in dir sucht. Und da ist selbst die Ungerechtigkeit oft das beste Mittel, um ein Leben genau mit diesen Dingen zu füllen. Er zeigt also, es muss eine klare Ausrichtung, eine klare Perspektive geben. Wir hatten vor kurzem das Beispiel mit jemandem, der auf der Reise ist. Mein Bruder, der ging gerne wandern. Also der flog dann in irgendein Land, nur mit einem Rucksack. Und dann ging es los mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Wandern und so weiter. Und er sagte irgendwann, nach mehreren Jahren, sagte er, ich habe eins gelernt. Wo ich früher einen Riesenkoffer brauchte, brauche ich heute nur einen Rucksack. Mit jeder Reise lerne ich mehr, was ich manche Dinge nicht brauche, um sie mitzuschleppen. Genau das brauchen wir. Unser Weg zum Himmel. Eine neue Bewertung all der Dinge, die wir brauchen bzw. nicht brauchen. Deswegen geht der zweite Teil darauf ein und sagt, jetzt kommen wir zurück zu unserem Text im Kolosserbrief, er muss noch ausdrücklich betonen, dass sie nicht nach dem schauen, was auf der Erde ist. Nicht nach dem, was auf der Erde ist. Und ich habe diesen Text, diesen zweiten Teil überschritten. Schau auf Jesus Christus, also strebe nach dem, wo Christus ist. In den Worten, lass dich nicht davon abbringen. Davon abbringen wäre ja das Extrem. Nehmen wir all die anderen Bereiche mit hinein, die dazugehören. Lass dich darin nicht aufhalten. Frage dich, welches sind die Dinge, die diesen Weg oder diesen Fokus wegnehmen wollen, dich dessen bestehlen wollen. Und das ist ja wirklich immer das Schlimme, dass die Dinge, die uns versprechen, etwas zu geben, uns das Wesentliche stehlen. Sie nehmen uns die wahre Freude. Sie nehmen uns den wahren Segen. Sie nehmen uns den Frieden, den wir haben in Christus. Sie nehmen uns die Freude der Hoffnung. Ja, sie verblenden unsere ganze Perspektive. Sie belasten unser Leben. Deswegen sagt der Hebräerbrief in Hebräer Kapitel 12, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Aber was sollen sie vorher tun? Lasst uns die Sünde, die uns so leicht umstrickt, ablegen. Und jede Last. Paulus sagt im Korintherbrief den Korinthern immer wieder, er sagt, ich könnte viele Dinge tun, aber, die Frage ist, machen sie mich reich vor Gott? Wenn ich ein Wettläufer bin und er vergleicht das Leben als Christ mit dem Wettläufer und sagt, was muss ich ablegen, um schneller zu sein? Als ich früher Dauerlauf machte und ich kam aus Südamerika, dann hier in Deutschland, bin dann auch laufen gegangen und das Erste, was ich sah, waren ein paar Schuhe. Und dann fragte ich ihn, ob ich die Schuhe mal aufheben dürfte und diese Schuhe waren wirklich ein Leichtgewicht, sowas hatte ich noch nicht gesehen. Der hat professionell gelaufen, der wusste, das Gewicht der Schuhe ist entscheidend, wie schnell er im Laufen ist. Er hat dann auch gewonnen, aber merkt ihr, er wusste, er musste seine Gewichte reduzieren, um das Ziel zu erreichen. Nun, die Schuhe sind nur ein kleiner Teil des Ganzen. Aber wie entscheidend ist es, dass wir unser Leben durchdenken, welches die Dinge sind, die unseren Blick von Christus weglenken. Und manchmal denken wir, waren ja nur 5 Minuten. Eine Sekunde reicht aus, um deinen Blick vom Fokus wegzulenken, von dem, wo du hinblicken sollst. Eine Sekunde reicht aus. Petrus sah die Wellen und schaut, ein Blick nur machte eine ganze Ausrichtung aus. Ein Blick ist es. Lass dich nicht davon abbringen. Deswegen sagt er, trachte nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Und es gibt einen Grund an, denn er sagt, ihr seid gestorben. Also wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, sagt er, dann seid ihr dem alten Leben gestorben. Hier ist die Grundlage für die Haltung. Also ihr lebt mit Christus, lebt für ihn. Wenn ihr mit Christus lebt, seid ihr der Welt und dem alten Leben gestorben. Darum blicke nicht auf das, was diese Welt dir geben kann, was sie dir bieten kann. Suche nicht den Gewinn in dieser Zeit, den Vorteil in diesem Leben, den Nutzen, was du jetzt hast, sondern bleibe fokussiert auf dem, was in Ewigkeit gilt. Und wie kann, nehmen wir diesen einen Mann da, den wir gerade gesehen haben, der das Erbe geteilt haben wollte, wie kann eine Ungerechtigkeit in dieser Zeit meinen ganzen Fokus so verabwenden, sodass ich sogar, dass meine Gebete sich füllen mit der Forderung an Gott, dass er endlich dreinschlägt und mir Gerechtigkeit verschafft und so weiter. Und es hat seinen Platz, diese Dinge Gott darzulegen. Das sage ich nicht. Aber wie fatal ist es, wenn diese Dinge bestimmend werden und wir nicht zuallererst danach fragen, Herr, was willst du mich darin lehren? Gott bringt keine Situation in dein Leben als Gotteskind, damit du nicht reich und reicher wirst in deinem Erlöser. Du verwirfst diesen Segen, wenn du auf das Diesseits und auf das Jetzt blickst. Du verwirfst diesen Segen, wenn du nach dem fragst, was du hier verlierst, anstatt nach dem zu schauen, der die Hand ausstreckt, um dich zu erziehen, damit du seiner Herrlichkeit teilhaftig wirst. Kommen wir zum letzten Punkt. Es lohnt sich, denn das Ende ist Herrlichkeit. Das Ende ist Herrlichkeit. Schaut Vers 4, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Du wirst hier auf der Erde vielleicht als Verlierer gelten, als Dummkopf, als jemand, der nicht weiß, wie er seine Rechte durchsetzt, als jemand, der einfach Unrecht erträgt. Die Welt wird das vielleicht als Schwachheit bewerten. Dein eigenes Fleisch sagt dir, dem musst du mal die Meinung sagen. Das kannst du nicht mit dir machen lassen. Dein eigenes Fleisch sagt dir, guck mal, wie viel wert du bist, dass man dich so verächtlich behandelt. Und. Alles neigt sich zu dem, was ich jetzt nicht habe. Oder umgekehrt, wenn ich der Täter bin, was ich davon haben könnte und welchen Nutzen ich habe. Paulus richtet die Gläubigen auf Christus, wieder auf Christus. Und zwar auf das Ende dieses Weges mit Christus. Und er sagt, warte doch, halt aus. Dann wirst du offenbar werden in Herrlichkeit. Und schaut, das ist das Besondere. Nicht die, die groß sind hier auf der Erde, sondern die reich sind vor Gott. Wie viele Menschen waren sehr erfolgreich? Sie gelten als Vorbilder in der ganzen christlichen Welt, als die Evangelisten überhaupt. Gott kann sich Ehre bereiten durch einen Esel. So wichtig, dass wir das sehen. Worauf kommt es Gott an? Gott kommt es darauf an, dass er Christus in dir hineinbringt. Und so handelt er an dir. Damit du seiner Heiligkeit teilhaftig werdest. Du schreist nach deinem Vorteil, aber sieh doch Gottes höheres Ziel, das viel herrlicher ist, nämlich höchstmöglich Christus in dir hinein zu prägen. Ja, wie früher der Ring, der in Wachs den Abdruck hineindrückte. So will Gott Christus in uns hineindrücken. Wenn ich das Ziel vor Augen habe, dann ändert sich alles in meiner Bewertung. Auf einmal werde ich die Dinge, die in meinem Leben widersetzlich scheinen, neu bewerten und nach oben schauen und sagen, Herr, der du das Haupt bist, über alle Dinge hast gesagt, dass du in erster Linie das Haupt deiner Kinder bist, mein Haupt. Wozu hast du diese Dinge in mein Leben gebracht? Gib doch, dass ich lerne, was du mich lehren möchtest. Demütigungen sind eines der schwersten Dinge, also da, wo unser Stolz gekränkt ist, sind die schwersten Dinge, sie anzunehmen. Darunter leiden wir am allermeisten. Wenn du zurückschaust in dein Leben und sagst, okay, worunter leide ich am allermeisten, dann wirst du merken, es hat sehr viel mit deiner Ehre zu tun. Der Psalm 119 sagt, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt halte ich dein Wort. Seht ihr, Gott muss uns oft diese Wege gehen, wo der Stolz so gekränkt wird, wo wir entrechtet und enteignet werden, damit wir nach oben schauen. Nicht damit Gott unser Handlanger ist, sondern damit wir wieder den Meister sehen, der unbeirrt, ungekränkt, in beharrlicher Liebe fortfährt, an seinen Kindern zu handeln, damit er sie in seine Herrlichkeit führt. Und der Text sagt hier, der Tag kommt, die Welt verwirft dich, die Welt verachtet dich. Aber wenn Christus offenbar wird, dann werdet ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und es gibt so viele Stellen, die es zusammenfassen, gerade bei Paulus, ob wir im Thessalonicher, im Philipperbrief nehmen oder im Philipperbrief nehmen, immer wieder zeigt er, dass eines der wesentlichsten Dinge, die uns vor Gott tadellos machen, die Dinge sind, wo wir verändert werden in sein Ebenbild. Die Liebe untereinander ist eine Grundlage, um genau hierin zu reifen. Die Liebe zu Gott ist das die Grundlage, um genau das zu haben, was ich brauche, um dann in dieser Herrlichkeit vor Gott zu stehen. Wie wichtig das ist, haben wir im Grunde genommen gesehen an vielen Stellen, gerade dieses Briefes. Ich möchte euch nur ein paar hier nochmal schnell vorlesen, um die Bedeutung oder die Tragweite dessen zu zeigen. Kolosser 1, Vers 5. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Ein Evangelium, das nur sagt, dann hast du Vergebung deiner Schuld und jetzt kannst du besser leben, ist kein Evangelium. Das wahre Evangelium kommt mit der Hoffnung des Evangeliums. Das ist das Wort der Wahrheit. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Vers 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der euch tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Der Himmel und die Erde sind das Erbteil der Heiligen. Und Gott hat euch als Erbe eingesetzt. Schaut, ihr werdet empfangen, was er euch zum Erbteil bestimmt hat. Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, bedeutet, darum werdet ihr auf ewig zu seinem Reich gehören. Vers 18, denn er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste ist. Das bedeutet, Christus ist auferstanden von den Toten, du wirst auferstehen, der Tod selbst kann dir dieses Erbteil nicht nehmen. Vers 22, versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor deinem Angesicht. Gott wird dich ans Ziel bringen, damit du tadellos, heilig, unverklagbar vor seinem Angesicht stehen kannst. Und hier die Bedeutung nochmal, Vers 23, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung. Warte darauf. Lass dein Leben nicht nur bestimmt sein, dass du jetzt reich bist vor Gott, sondern warte darauf, dass der Herr kommt und die ganze Herrlichkeit seiner Erlösung offenbar wird. Lass dich nicht von dieser Hoffnung abbringen, dass du da sein wirst, wo der Christus ist, in vollkommener Weise nicht mehr von der Sünde getrennt. Und Vers 27 als letztes, Kapitel 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir sehen, diese Hoffnung ist so gewiss, weil Gott sie zugesagt hat. So sicher, wie Gott meine Sünden vergeben hat, so sicher werde ich vor ihm stehen in seiner Herrlichkeit. Und hier sagt er, es lohnt sich, was immer kommt, das Ende ist Herrlichkeit. Das Ende ist Herrlichkeit. Nun, warum habe ich den Text weitergelesen? Wir werden noch auf diesen Text eingehen, aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir den Zusammenhang sehen. Er sagt dann, tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Viele versuchen jetzt diesen Anweisungen zu befolgen, ohne Vers 1 bis 4 als Grundlage zu sehen für alles, was jetzt geschieht. Legt ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Weißt du, warum du so wenig vorankommst im Töten deiner Unzucht, deiner Unreinheit, deiner Leidenschaft? Weißt du, warum wir so wenig vorankommen im Ablegen von Zorn und Wut und Bosheit? Wisst ihr, warum wir so langsam Fortschritte machen an dem Anziehen von Liebe, von Frieden, von Vergebung? Warum es uns so schwer fällt zu vergeben? Wissen wir nicht, dass es böse ist? Unser Kopf sagt uns, wir wissen. Wir wissen es, wir kennen es. Wir verurteilen es auch. Kommt die Situation, gehen wir wieder zurück zum Alten. Warum? Weil dieser ganze Kampf des Tötens, oder wir könnten sagen des Ausziehens, Tod wird hier dem Töten wird hier dem Ausziehen gleichgesetzt, also ich nehme meine Kleider und ziehe die aus und ziehe neue Kleider an, ist das Anziehen von Gerechtigkeit, von Heiligkeit, von Demut, Sanftmut, Langmut, von all diesen Dingen, hat nur Sinn in der Grundausrichtung, dass ich nach dem schaue, der auf dem Thron sitzt. Und nur indem ich ihn sehe, kann ich hier töten. Und nur indem ich ihn sehe, ziehe ich an, was seine Charakterzüge ist. Viele versuchen es durch Techniken, ohne diese Grundausrichtung. Owen hat es mal so gesagt, er hat gesagt, wenn du eine Sünde in deinem Leben dulden willst, vergiss den Kampf, du wirst verlieren. Wenn ich nicht meine Grundhaltung ändere, dass er wieder der Erste in meinem Leben ist, vergiss den Kampf, du wirst verlieren. Es geht nur so, dass wir wieder ihn sehen. Der Herr ist so voll von Verheißungen für jeden, der umkehrt. Die Sendschreiben zeigen es, die Propheten zeigen es. Er mahnt sie, doch zurückzukehren zur ersten Liebe. Zurückzukehren zum ersten Eifer. Und er gibt uns so große Verheißungen, wenn wir umkehren, dass er segnen will. Ich hatte heute Morgen zitiert, das in 1. Korinther 2 schreibt Paulus den Korinthern, die gerade geneigt waren, auch dem Irdischen den Vorrang zu geben. Er muss ihnen sagen, ihr kümmert euch ständig um diese äußerlichen Dinge. Ihr streitet, ihr sucht die Ehre in dieser Welt. Ihr vergebt nicht und all das, was das Leben der Welt ausmacht. Er sagt ihnen, schaut doch, Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir die Dinge erkennen können, die uns in Christus Jesus geschenkt sind. Dieser Text fordert uns auf, eine Grundausrichtung oder uns neu vom Grund auf auszurichten, dass das Streben nach oben, das einhergeht mit der Wachsamkeit, dass die Dinge dieser Welt uns nicht gefangen nehmen, dass dieses Streben nach oben, das ist, was unser Leben bestimmt. Wenn du auf der Reise bist, und dein Ziel festgelegt ist, gehst du anders mit den Angeboten unterwegs um, als wenn du vergisst, was dein Ziel ist. Wenn du weißt, was dein Auftrag ist, gehst du anders mit den Dingen um, die dich nicht zum Ziel führen. Liebes Gotteskind, Christus ist deine Hoffnung. Christus dein Leben. Christus, der, mit dem du vereinigt wirst in Herrlichkeit. Komm zurück, Christus. als dein höchstes Gut zu erwählen. Dein Herz wieder vor dem Herrn auszurichten, dass er dein höchstes Gut ist, deine erste Liebe hat. Und dass du wieder zuallererst danach begehrst, danach verlangst, ja, danach strebst, bei ihm zu sein, bei ihm zu sein. Das ändert die ganze Ausrichtung für alle Herausforderungen in diesem Leben. Der Herr gebe uns dazu Gnade. Amen. Ich gebe euch eine kurze Zeit der Stille, wo wir alle auf Gottes Wort antworten können, und ich schließe dann im Gebet ab. Geliebter Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gegeben hast als Lösegeld. Aber nicht nur als Lösegeld, sondern auch als Haupt. Dass du uns das Vorrecht gegeben hast, mit dir versöhnt zu sein, Kinder deines Reiches zu sein und so verbunden zu sein mit Christus. Dass nichts uns von ihm scheiden kann. Wir danken dir für seine Liebe, für sein Amt, für seinen Dienst. Wir danken dir, dass er vollkommen ist. Bei all unserem Versagen er treu bleibt. Darum bitten wir dich um diese Gesinnung, von der wir gerade gelesen und gehört haben. Du siehst, wie viele Dinge uns gefangen nehmen. Du kennst jeden Einzelnen in seinen Herausforderungen. Herr, wir bitten dich, komm du und hilf deinem Volk auf, damit dein Name groß werde über deinem Volk. Komm du in jedes einzelne Leben und rufe deinen Namen aus über unserem Leben, dass erkannt wird, dass wir mit dir sind und dass du dich uns offenbart hast. Wir wollen dich bitten, dass du uns auch Umkehr schenkst, da wo wir abgewichen sind, und dass du uns neue Klarheit gibst, welche Dinge uns berauben und bestehlen. Gib uns die Wachsamkeit, das Gebet, die Hingabe zu deinem Ziel. Wir preisen dich für deine Treue. Herr, wir preisen dich, dass dein Wort immer wieder kommt, um uns auszurichten. Wir bitten dich, gib uns empfängliche Herzen und die Antwort des Glaubens. Und Christus wollen wir in allem preisen, weil er sein Leben gegeben hat, um uns zu erkaufen in seinem Blut und uns zu Königen und Priestern zu machen für dich, unserem Gott. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. O Herr, wir preisen dich, auch wir wollen einstimmen in dieses Lob und beten dich an. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft und der Beistand des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.